ja, dieses Glaub an dich ist schon ein sehr, sehr kräftiger und auch, sonst würden wir es uns nicht abnehmen, ein authentischer Spruch. Weil wenn du nicht an dich glaubst, wer soll es sonst tun? Ja? Das heißt, du beginnst mit dem, fang bei dir an. Ja? Glaub an dich und dann werden sich die Türen öffnen.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖJA-Podcast mit Gastgeberin Daniela Lucia Bichl.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserer Podcast-Staffel 2, Neue Welt der Arbeit. Und dieses Monat zum Thema soziale Nachhaltigkeit. Und heute in Episode 28, da sprechen wir über ein Thema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt und worüber wir uns auch in der ÖJAB sehr viele Gedanken machen, und zwar soziale Nachhaltigkeit im Berufsleben. Und gemeinsam mit Monika Schüssler, unserer CEO, da freue ich mich sehr, dass wir hier im Lebenscampus Wolfganggasse den Rupert Rieder begrüßen dürfen. Seit 2024 bist du ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der zweiten Sparkasse, Geschäftsführer beim Fund of Excellence in der erste Group und, wie ich auch schon erfahren durfte, Familienvater, Ehemann, Opa einer Vierjährigen, sehr sportbegeistert und regelmäßig auf den Skipisten unterwegs und das alles mit 69 Jahren. Hallo lieber Rupert.
Hallo.
Schön, dass du
Schön,
da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung.
Hallo liebe Dani, hallo lieber Rupert. Schön, dass wir mal in so einer Konstellation zusammensitzen dürfen.
Ja, lieber Rupert, wie allen anderen unseren Gästen, da gebe ich auch dir sehr gerne die Gelegenheit, dich auch selbst unseren HörerInnen vorzustellen, jetzt abseits von deinem Berufsleben. Wer ist der Rupert und was macht dich als Menschen aus?
Ja, also Rupert Rieder, 69, seit 49 Jahren mit meiner Gattin in Partnerschaft, seit 45 Jahren in der Sparkasse, seit ebenso lange im Kretzel des 15. Bezirks wohnend. Das klingt alles ein bisschen unspannend. Ich habe mein Berufsleben und meinen Werdegang in einem Umkreis von vielleicht 8 Kilometern über diese Jahrzehnte verbracht. Unser Sohn, der jetzt inzwischen 33 ist, wohnt uns schräg gegenüber. Das Thema ist trotzdem ein unfassbar spannendes gewesen, dieser Werdegang als gebürtiger Tiroler nach Wien zu kommen und hier die Qualität dieser Stadt kennenzulernen und eine unglaubliche Reise machen zu dürfen. Das heißt, du kommst in eine winzige Sparkasse, wirklich winzig, und endest in einem zentraleuropäischen Großkonzern mit 45.000, 47.000 Mitarbeitern, darfst hier wirklich mitgestalten und hast de facto deinen Arbeits- und Wohnort nicht verändert. Dafür bin ich schon unfassbar dankbar, und dann sind wir genau bei diesem Nachhaltigkeitsthema, das mich in meinem persönlichen Gleichgewicht, das zwischen Familie, Beruf und Sport pendelt oder den Ausgleich sucht, ganz gut beschreibt.
Ja, davon hast du mir auch schon im Vorgespräch erzählt, von diesem Dreieck. Und das fand ich eine sehr schöne Metapher, dass du dich immer innerhalb dieses Dreiecks befindest und auch immer schaust, dass du eine gute Balance auch hast.
Schau, ein Dreieck verschiebt sich in diesen Themen. Und immer musst du, wenn du einen Schwerpunkt auf einen Punkt setzt, wird einer der anderen ein bisschen zurückstehen müssen. Es darf aber nie in eine Dimension gehen, dass die anderen Punkte des Dreiecks echten Schaden nehmen. Ja? Das heißt, du musst diese Balance finden und die Partner in dem Dreieck müssen das auch verstehen und begleiten und auch akzeptieren, dass manchmal der Beruf, manchmal der Sport, aber manchmal auch die Familie, und ich sage, die Familie ist sicher für mich der zentrale und wichtigste Punkt, den Schwerpunkt oder Mittelpunkt haben.
Wenn wir dann gleich ins Thema einsteigen, soziale Nachhaltigkeit im Berufsleben, aber auch privat, wenn wir da ein bisschen tiefer noch eintauchen ins Thema. Monika, ich frage mal dich zuerst, was bedeutet es für dich persönlich, im Berufsleben sozial nachhaltig zu wirken?
Danke für die Frage, Dani. Ist eine große Frage.
Ja, ist eine große Frage, natürlich.
Weil die Thematik von Nachhaltigkeit sich über sehr viele Bereiche im Unternehmen, und das war ja die Frage in diesem Fall beruflich, spannend. Also sehr viele Bereiche, wo Entscheidungen zu treffen sind. Es fängt davon an, dass man, oder fängt dabei an, dass man sich entscheidet, in welchen Betätigungsfeldern möchte ich als Unternehmen tätig sein. Und wir in der ÖIAB haben hier Betätigungsfelder, wo ich sagen kann, dass wir, glaube ich, einen großen Impact leisten für die Menschen, die entweder durch uns betreut werden, durch uns gepflegt werden, durch uns ausgebildet werden oder bei uns wohnen können zu einem sozial leistbaren Wohnpreis. Hier kann man sich anschauen, wenn man einen 14-Jährigen, einen 16-Jährigen, einen 18-Jährigen Jugendlichen so weit bringt, dass er vom Schulabbrecher oder von der Schulabbrecherin über eine Brückenmaßnahme und über eine Lehre, die dann auf die Brückenmaßnahme folgt, schlussendlich den Weg in ein Berufsleben findet. Jetzt kann man sagen, da ist jemand, das leicht zu, machen wir es leicht zu rechnen, 15 Jahre alt, und kann dann ein Arbeitsleben bestreiten, weil sie oder er eine Ausbildung bekommen hat, und dann in Pension gehen, eine Pension erhalten. Dann, sagen wir mal, nehmen wir ein niedriges Alter, sagen wir 75. Ja. Es kann sein, dass der Mensch 90 oder 95 wird. Nehmen wir 75, dann schenken wir diesem Menschen eigentlich 60 selbstbestimmte Lebensjahre. Wenn man weiß, dass wir über 300 Jugendliche in dieser Art und Weise betreuen, dann sage ich, das ist nachhaltig. Weil dann kann man nämlich, kann man die 60 Jahre mal 300 nehmen und das jedes Jahr, ja. Wohlgemerkt, ja, jedes Jahr. Das ist eine nachhaltige Art zu arbeiten, weil wir das rational betrachtet sagen, wir integrieren oder wir begleiten Menschen am Weg in den Arbeitsmarkt, und die anstatt zu kosten, leisten sie einen Beitrag. Natürlich, das ist die rationale Betrachtungsweise, und die holistische Betrachtungsweise oder die systemische Betrachtungsweise würde sagen, wir schenken diesen Menschen Selbstbestimmung, wir schenken diesen Menschen Selbstwert und wir schenken diesen Menschen auf dem Weg auch Selbstvertrauen oder Selbstsicherheit, und das sind Dinge, die meines Erachtens nach unbezahlbar sind. Ich lasse es mal so stehen, wir könnten jetzt über die Mitarbeiter und über die Mitarbeiterentwicklung reden und über Förderung, Forderung und dass wir Menschen aus den eigenen Reihen bis in sehr, sehr hohe Positionen im Unternehmen entwickeln und das eigentlich sehr gerne tun, auch das Geld dafür in die Hand nehmen. Aber ich cut da mal.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Wir haben ja noch Zeit, ja.
Schau ich mal zum Rupert rüber, jetzt auch im Bankenwesen. Du hast erzählt, dass du sehr lange oder sehr viele Jahre schon da in diesem Bereich tätig bist, angefangen in einer kleinen Sparkasse. Wenn du das so ein bisschen runterbrechen kannst, jetzt auch für unsere HörerInnen, was bedeutet das für dich, wirklich sozial nachhaltig auch wirken zu können in diesem Finanzsektor?
Diese Sparkasse wurde 1819 gegründet, genau mit dem Zweck, Menschen, die vom Finanzleben ausgeschlossen waren, die Chance zu geben, sich ein kleines Vermögen zu sparen oder einen gewissen Wohlstand zu schaffen. Und der Grundgedanke, und das ist ein Riesenglück, der ist immer noch ganz stark in diesem Konzern vertreten. Und wenn ich jetzt meine jetzige Rolle in der zweiten Sparkasse hier erwähnen darf, genau das, was damals passiert ist, wird hier mit der zweiten Sparkasse seit 2006 dupliziert. Das heißt, wir sind als Bank, jetzt der Bank für Hoffnungsträgerinnen, da, um Menschen, die sozial ausgegrenzt sind, die armutsgefährdet sind, dass wir diese Menschen auf Augenhöhe betreuen, dass wir ihnen Hilfe zur Selbsthilfe geben und am Ende im selben Zweck, den du, liebe Monika, gerade geschildert hast, den Menschen eine Basis für eine zufriedene, hoffentlich selbsterfüllte Zukunft geben. Mhm. Und da haben wir schon sehr, sehr viele Möglichkeiten und da sind wir sehr aufgestellt, sehr gut aufgestellt. Und diese Nachhaltigkeit, die wir hier mit begleiten können, die wird einfach von unserem gesamten, und ich will jetzt keine Chefs hier in den Raum stellen, von der Organisation getragen. Du hast in so einem Konzern regulatorisch natürlich auch diese ESG-Themen. Also es wird gestützt von regulatorischen Auflagen. Du hast zu tun, aber bei uns ist es auch intrinsisch da. Und diese Kombination, glaube ich, ist auch sehr, sehr erfolgreich. Und wir haben gerade zuerst von der Glaub an dich-Kampagne und von dem auch Erfolg des Podcasts gesprochen. Dieses Glaub an dich ist schon ein sehr, sehr kräftiger und auch, sonst würden wir es uns nicht abnehmen, ein authentischer Spruch. Weil wenn du nicht an dich glaubst, wer soll es sonst tun? Ja? Das heißt, du beginnst mit dem, fang bei dir an. Ja? Glaub an dich und dann werden sich die Türen öffnen.
Wenn ich an mich glaube, dann können auch die anderen an mich glauben. Und da beginnt das und kann mich dem nur anschließen. Also ich finde diesen Claim, der macht was mit mir, wenn ich ihn höre, wenn ich ihn sehe und gibt einfach auch eine Perspektive und das ist schön.
In der zweiten Sparkasse ist der Zweier ganz groß, deswegen sind wir Hashtag Glaub an dich zum Quadrat.
Das heißt, das wird potenziert. Das ist wirklich fein, Rupert, da möchte ich einhaken und auch liebe Dani. Es gibt ja Menschen, die nicht an sich selbst glauben. Mhm. Ja? Und das sind meistens jene Menschen, die genau solche Unternehmen, genau solche Initiativen wie eine zweite Sparkasse, wie eine ÖJAB und auch viele andere, die im NGO-Sektor tätig sind, in Österreich und auch in der ganzen Welt brauchen, weil sie selbst nicht an sich glauben. Und der Weg, bis diese Selbsterfahrung gemacht wird, dass ich an mich glauben darf, dass du an dich glauben darfst, dass diese Menschen an sich glauben dürfen und dann diese Erfahrung machen, dann habe ich so immer das Gefühl, so explodiert förmlich, dass die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen wie eine kleine Supernova und dann wird aus diesen Menschen ein strahlendes Energiebündel und diese Entwicklung begleiten zu dürfen, ist für mich mit eine der schönsten Erfahrungen in dieser beruflichen Laufbahn gewesen. Und heute ist die Aufgabe, das eher zu ermöglichen, anstatt das selbst zu machen. Ja. Und trotzdem gehe ich dann immer wieder gerne hin und sehe diese Menschen, weil ich weiß, irgendwann kommt diese Explosion des Selbstvertrauens und dann glauben sie an sich und dann geht's voran.
Und wir dürfen es miterleben.
Genau, das ist schön. Und das ist was Schönes, ja.
Was würdet ihr sagen, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was es für euch bedeutet oder in welchem Sinne ihr sozial nachhaltig agiert, aber was braucht ihr dazu, um auch so agieren zu können, privat und auch beruflich?
Am Ende braucht's Egoismus. Warum Egoismus? Ich muss in mir ruhen, um anderen helfen zu können. Wenn ich so viele Themen habe, Sorgen habe, Probleme habe, dann habe ich nicht die Energie, nicht die Kraft, meinen Input oder meine Begleitung anderen zu geben. Das heißt, und dazu musst du natürlich auch egoistisch sein, um manche Dinge, die dir angeboten werden, nicht tun. Ja? Das heißt, ich habe die Erkenntnis gewonnen, wenn ich ausgeglichen bin, wenn es mir gut geht, kann ich viel, viel mehr für andere tun, als wenn das nicht der Fall ist. Das heißt, ich konzentriere mich schon in vielen Dingen auf mich und dann kommt dieser Multiplikatoreffekt daher, dass ich wirklich viel Kraft, Energie
interessant, Rupert. Bevor ich meins sage, Rupert, wie lange hast du gebraucht, um zu dieser Erkenntnis zu kommen? Also in deinem Leben, wenn du jetzt zurückblickst, weil das entsteht ja nicht am Tag oder?
Das passiert. Wir haben ja auch schon, natürlich bin ich in einer wunderbaren Familie, aber finanziell nicht ganz Also das war jetzt nicht ganz leicht von Kindheit an. Ja, das muss man sagen. Ich bin draufgekommen, dass ich nur dann funktioniere, wenn dieses Dreieck funktioniert. Das hat sich, und wie gesagt, ich hatte mal eine ganz dramatische Entscheidung, wo ich mich entscheiden muss zwischen meinem Traumjob, ja, wo ich sage, und Familie, Glück der Familie, Familie, Stabilität, so. Und ich habe mich für die Familie entschieden, weil mir bei dieser Reflexion ganz klar ist, wenn die Familie nicht funktioniert, wenn meine Frau unglücklich ist, wenn ich nicht regelmäßig bei meinem Sohn sein kann, kann ich diesen Job nie machen. Und dieser Aha-Element, und da war ich, in der Dimension 35, 36, ja? Die Eitelkeit.
Das ist sehr früh. Aber das ist früh. Bist du mit 96 draufgekommen oder später?
Also ich, im Zuge dieses Prozess bin ich draufgekommen, dass ich das brauche. Um erfolgreich ein Team zu managen, brauche ich diese Gesetteltheit, ja? Und wie ich da draufgekommen bin, die Entscheidung war sehr, sehr, also ich muss sagen, das war nicht ohne, ja? Aber ich kann jetzt rückblickend sagen, es war die beste Entscheidung oder eine der besten, die ich jemals getroffen habe. Die besten Entscheidungen, die ich oft getroffen habe, waren Nein zu sagen.
Ja.
Nein gegen Gier, Nein gegen Eitelkeit, Nein gegen kurzfristige Genugtuung. Ja? Also dieses, natürlich neige ich auch dazu, Impuls Reaktionen zu setzen.
Ja, wären nicht von uns.
Ja, aber ich habe mich wirklich inzwischen so diszipliniert. Ich habe mich so, dass ich sage, okay, das ist jetzt der Impuls, halt dich zurück, schweige, verarbeite.
Wie bist du dahin gekommen? Das möchte ich noch lernen, lieber Robert.
Das kann ich jetzt ganz ehrlich sagen. Da hat mich meine liebe Gattin gesagt,
ja,
weil ich sage ganz ehrlich, weil wenn ich impulsiv reagiere bei meiner Frau, ja, da bin ich rhetorisch und immer der Verlierer gewesen, ja, zwangsläufig. Das ist heute in unserer Beziehung. Das heißt, ich werde sehr wohl, und das ist wirklich auch ein Training, weil meine Frau hat sehr oft recht. Das muss ich ihr einfach geben.
Das ist generell was.
Das ist so, ja. Und sollte sie einmal vielleicht nicht recht haben, dann wollen wir das dann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal reflektieren. Nein, Spaß beiseite. Es ist natürlich auch in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, wirst du ja auch trainiert. Ja?
Ja.
Und du musst Dinge ausbalancieren. Ich bin ein Sportler und ich bin oft gezwungen, Skifahren, Radrennfahren, blitzartig auf Situationen zu reagieren. In meiner Jugend, um mich zu finden, bin ich auch Autorennen gefahren. Also ich habe das Portfolio durchgemacht, was alles so gibt, um dann zu finden. Also das klingt schräg, aber wenn ich damals nicht diese 2 Jahre Autorennen gefahren wäre, wäre ich da nicht in der Lage gewesen, in dieser kleinen Wiener Bank zu arbeiten zu beginnen. Ja? Also ich habe das war, du bist aus einem Traum und der Traum, den habe ich gemacht und habe gesehen, okay, ich bin ganz gut, ich werde aber nie Spitze. Ja? Weil ich habe die Kollegen gesehen, die dann Spitze geworden sind. Und habe gesagt, okay, da fehlt das und das, also konzentriere dich auf was anderes. Und das sind halt solche Schritte im Leben, die du gehen musst, um am Ende Erkenntnis zu gewinnen. Das klingen so große Worte, aber es ist so.
Das ist so.
Und ich habe diese Erkenntnis dann auch gewonnen. Für mich heißt es, wenn die Familie passt, wenn eine stabile Einkommenssituation ist. Also wie gesagt, ich hatte meine großartigen Eltern, aber mein Vater, also das ist wieder beim Bildungsthema. Mein Vater hat Bildung, Volksschule Jochberg in 1900, weiß ich nicht, 22, 25. Ja. Fakt ist, ein großartig visionärer Mensch, der aber von der Wirtschaftsbildung nicht so fit war. Und das hat sich dann einfach später bei Unternehmer ausgewirkt. Ja. Daraus hat mein Bruder und ich unfassbar viel gelernt. Und wir haben gesagt, okay, also ohne es auszusprechen, ich bewege mich in bescheidenen, aber sehr geordneten wirtschaftlichen Bahnen. Ja, das war für mich ein Grundprinzip. Das heißt, ich habe Finanzbildung damals auf eine relativ harte Art und Weise gelernt. Und das war auch der Grund, warum ich dann zum Vortrag gesagt habe, du, ich gehe jetzt einmal ein Jahr nach Wien. Ich habe im Unternehmen bei ihm gearbeitet. Gehe in eine Bank. Ich habe das Angebot und schauen wir mal das an, wie das funktioniert und lerne das. Ja, da war ich noch jung und der Vater hat gesagt, geh. Und meine Frau hat gesagt, ich gehe mit. Und wir sind dann halt nach Wien gekommen. Und
hier bist du jetzt.
Jetzt bin ich da.
Ja. Wir von Wien kehrst du zurück. Genau. Ja. Gut, dann biegen wir mal zu Monika ab. Was brauchst du oder was würdest du sagen, brauchst du, um sozial nachhaltig agieren zu können, privat?
Es ist nicht viel anders, als wie es der Rupert gesagt hat, deswegen habe ich so schmunzeln müssen. Ich habe mir aufgeschrieben in der Vorbereitung vor dem Podcast jetzt Zeit und Ruhe. Mhm. Ja. Du hast das, lieber Rupert, mit einem Dreieck umschrieben. Ich habe diese Form nicht im Kopf gehabt, aber es sind de facto auch Dreieckpfeiler, auch bei mir Dreieckpfeiler. Also es ist der Eckpfeiler der Familie, es ist der Eckpfeiler der Freunde und es ist dann um Freundinnen und es ist bei mir in meinem Fall dann der Eckpfeiler mit mir alleine sein. Ich bin gerne mit mir alleine. Das ist auch etwas, was ich lernen habe dürfen. Das habe ich am Anfang nicht gut können. Mittlerweile kann ich sehr gut und genieße es auch, in die Stille gehen, in die Ruhe gehen. Das ist in der Natur. Im Sport ist bei mir mit meinen Knien ein bisschen schwierig. Ich habe früher sehr, sehr viel Sport betrieben, auch Extremsport, aber einen völlig anderen jetzt, das du geschildert hast.
Ich bin
Military geritten, turniermäßig. Ja. Und da geht man an die Grenzen, also immer mit dem Partner, in dem Fall dem Pferd. Man wird mit dem Alter ruhiger, könnte man jetzt natürlich sagen. Und jetzt sind es dann andere Sportarten. Aber es ist tatsächlich so, dass dieses zu sich finden, bei sich sein, bei sich gut verankert sein, meditiere auch viel, ja. Oder gehe in die Stille, ja. Das bedeutet mir auch sehr viel. Und da schöpfe ich sehr viel Kraft draus. Und ohne diese Kraft, die in mir, also ohne dieses in mir ruhen, das ist identisch quasi zu dem, was du gesagt hast, könnte ich nicht hinausgehen und für andere da sein und kreativ sein und Projekte entwerfen und in Besprechungen sein und manchmal mich auch heute zurücknehmen und die anderen reden lassen und dann einfach nur, wenn alles gut geht, sage ich in einer Besprechung kein einziges Wort. Außer es brodelt aus mir raus. Ja, ich bin auch ein sehr impulsiver Mensch und manchmal habe ich dann das Gefühl, ich muss überall meinen Senf dazugeben. Aber das wird mit den Jahren jetzt, man wird ruhiger einfach, ja. Und da wird's besser und dadurch auch fürs Umfeld, glaube ich, leichter, weil das Umfeld mehr Raum bekommt dadurch. Zeit und Ruhe.
Zeit und Ruhe sind fast schon Luxusgüter in der heutigen Zeit. Aber wir kommen immer wieder darauf zurück, wie wichtig es auch ist, sich das zu nehmen. Rupert, du hast, möchte jetzt auch ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen, aber trotzdem möglichst kurz, um den Rahmen nicht zu sprengen. Aber ich finde das schon spannend, deinen Weg zur zweiten Sparkasse und welche Stationen du da auch im Finanzspektrum gemacht hast, auch im Hinblick darauf, dass du es mir im Vorgespräch, aber jetzt auch hier im Podcast ja auch recht transparent geschildert hast, ne, dass jetzt auch deine Finanzbildung jetzt auch schon von deiner Kindheit weg jetzt eher auf einem holprigen oder steinigen Weg erfolgt ist und du aber jetzt genau in diesem Bereich so aktiv bist und auch so intrinsisch angetrieben, sage ich jetzt. Und da interessiert mich einfach dein Werdegang.
Es ist wichtig, meine Mutter, die wirklich eine großartige Mutter war, hat mir mitgegeben damals, du musst Matura machen. Also sie kommt aus einer Beamtenfamilie aus Wien, also wirklich. Also Matura, bitte nicht rauchen, um Gottes Willen, das wäre die größte Katastrophe für sie. Und am liebsten wäre sie, wenn ich in einer Bank arbeite. Von kleinster Kindheit war das dieser Traum. So, das war so weit, dass ich bin in der Schule glücklicherweise, sage ich, ja, zweimal durchgefallen. Also das war nicht so, dass ich eine strahlende Schulkarriere gemacht habe. Nicht, dass ich nicht schlau genug gewesen wäre, aber es waren halt andere Rahmenbedingungen, die weit wichtiger waren. Ja, Fußball, Landesliga und Skifahren und alles Mögliche. Ja, und in der Schule habe ich gesagt, was willst du werden? Ich habe gesagt, BTV-Generaldirektor. BTV Bank für Tirol und Vorarlberg. Also das sagst du halt als 17-Jähriger, 18-Jähriger, wenn du gefragt wirst, was du mal machen willst in diesem ganzen Paket. Fakt ist, ich bin dann eben in der Situation beim Vater arbeitend, dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt das Jahr nach Wien, meine Frau geht mit und habe auf so ein Inserat, ein kleines reagiert, Anlageberater gesucht und na, ich gehe hin, so wie ich jetzt da bin hingegangen, bin jetzt gerade in Wien, habe den Termin in der ersten Sparkasse, erste Österreichische Sparkasse gekriegt und die haben gesagt, sie nehmen mich, sagt zur Frau, gehen wir nach Wien und sie sagt, klar, gehen wir nach Wien. Okay. Sie hat einen Job bei der Wirtschaftsuniversität, zufällig Bankbetriebslehre-Institut als Sekretärin gekriegt beim Professor Bankbetriebslehre. Ja, ich fange dort an, stempeln, gehe in diese Bank, fange an, Stempel, Kasse, alles, was du machst, so die Ausbildung, Sparkassenprüfung 2. Und dann komme ich drauf, mit der Sparkassenprüfung 2 kann ich jeden Universitätsassistenten aber locker in die Tasche stellen. Und dann hat man gesagt, na, das können wir auch. Wir studieren berufsbegleitend Bankbetriebslehre. Also Wirtschaftsuniversität, Betriebswirtschaft. Meine Frau sagt, interessiert mich zwar nicht, aber ich mach's mit dir. Und in diesem... Ja, weißt du, du kannst das ja nur gemeinsam machen. Und in dem Paket, ja, habe ich diese Bankausbildung, habe ich auch die Geduld gehabt, so alle die Stufen durchzugehen. Kassa, Sachbearbeitung, Privatkundenberater, Firmenkundenberater, stellvertretender Filialleiter, Filialleiter, Filialdirektor, Stadtdirektor, Landesdirektor, Bereichsleiter. So. Über natürlich Jahrzehnte, aber das ist dann immer so Step by Step passiert. Ja,
das war ein gewaltiger Weg, ist beeindruckend.
Ja, aber das war spielerisch. Er war nicht so vorgesehen. Also eines war vorgesehen, ich wollte Führungskraft werden. Ich wollte gestalten, weil immer sich, okay, das, was das gerade da produziert, das ist nicht gut, das kann man besser machen.
Und das sind die unruhigen Geister, ja, die Extremsportarten machen und dann, wenn sie es nicht mehr können, dann toben sie sich in dem Unternehmen aus.
Nein, aber es war ja so lustig, dass, und ich hatte auch nicht einen Zeitdruck oder irgendwas, wo ich sage, ich muss jetzt in dieser und dieser Zeit, weil das Leben ist eine Reise und da hat mich wieder, ich war nicht gierig. Und ich bin auch nicht, ich bin ehrgeizig, aber nicht um jeden Preis. Und du siehst das, und da hat mir wieder der Sport sehr geholfen, weil der Sport sagt da genau, das sind deine Grenzen. Ja. Wenn du deine Grenze überschreitest, dann stehst du. Und ich habe mir halt dann auch aus diesen ganzen Überlegungen die Zeit gegeben, jeden Schritt zu machen und damit dann auch eine gewisse Souveränität zu haben. Und wenn ich heute den Job, den ich jetzt gerade machen darf, ja, und das ist auch wieder kein Zufall, ja, dann weiß ich, also ich bin sehr, sehr sicher in dem, was ich tue, in dem, was ich nicht tue oder was ich verhindere oder in dem, was ich sage, das müssen wir tun. Und das ist eben passiert über viele, viele Jahre. Und ich habe nie Dinge gemacht, die mir nicht liegen. Ich bin kein Jurist. Ich bin kein Detailist. Das heißt, ich vertraue Menschen. Das heißt, wir haben brillante Menschen, die viel, viel mehr wissen in Fachgebieten. Die ziehe ich zur Rate. Das sind meine Partner, das sind meine Freunde. Da hole ich mir das Know-how. Was ich gut kann, ist vernetzen, Themen sehr transparent darstellen und Dinge zu sehen, die manche nicht sehen. Und da bin ich wieder jetzt bei der Bank für Hoffnungsträgerinnen. Seit 2020 haben wir diesen Slogan sozusagen parat gehabt. Und wir waren eben auf der Suche nach diesem Marktauftritt und wir öffnen eine Filiale in Dornberg und dann hängt dieser Banner dort mit Bank für Hoffnungsträgerinnen. Und dann sehe ich das und denke mir, ja, genau das ist es. Hoffnung ist ja das, was so ein Grundelement, was Menschen de facto am Leben erhalten. Wenn du nichts mehr hast, außer die Hoffnung, dass es besser wird, dann ist dieses eine Kernaussage, ein Kernelement. Und wenn wir als Institution es schaffen, diese Hoffnung zu begleiten bzw. zu erfüllen, ja, dann ist das was irrsinnig Wertvolles, aber auch genau das, was unser Ziel ist, unsere eigentliche Mission. Das sind halt solche Momente, wo ich glaube, meine Stärken finde. Und die anderen Dinge, ja, Vertrauen heißt, ich vertraue Menschen. Ich schaue mir schon an, wen ich vertraue. Ja?
Ja. Aber das ist beruhigend.
Das habe ich auch wieder von meinem Vater gelernt, der Menschen vertraut hat, die es nicht verdient haben. Ja?
Und aber Rupert, entschuldige, wenn ich da jetzt wieder eine Frage stelle, aber passiert das nicht hin und wieder? Ich habe selber in meinem beruflichen Leben, auch im Privatleben, aber vorrangig im beruflichen Leben, so viele Menschen gehabt, wo ich die Wahl hatte, ich vertraue oder ich vertraue nicht. Ja? Ich vertraue oder ich lebe im Kontrollwahn. Und ich habe mich jedes Mal fürs Vertrauen entschieden. Für mich persönlich glaube ich, das ist der einzige Weg. Bin ich damit manchmal auf die Nase gefallen? Ja. Ich habe mir manchmal eine blutige Nase geholt. Aber in Summe war es ja, 80% okay.
Genau, Pareto, 80%.
Ja, genau.
Nur, ich hatte den Vorteil, dass über Jahrzehnte auch zu trainieren. Mhm. Also wenn du in der direkten Kundenbetreuung arbeitest, mhm. Ja, mhm. Retail, hast du ganz viele Menschen, die dich wirklich bewusst oder unbewusst beschwindeln. Bis hin, du bist hier, der gibt dir die Überweisung, sagt bitte und du gibst die frei und du gehst am nächsten Tag in sein Geschäft und du siehst, es gibt's nicht mehr. Ja? Also da waren schon ganz große und bittere Enttäuschungen auch dabei. Das muss man einfach sagen. Aber du lernst dann zu qualifizieren und du bist in dem du Vertrauen schenkst, wahrscheinlich ein bisschen qualifizierter und besser. Mhm. Ja? Weil du einfach das gelernt und trainiert hast.
Aber du trainierst das dann aber viele tausend Male natürlich ganz in deinem
genau.
Leben.
Und das
steht da auch im Kontakt mit den Menschen.
Genau.
Da ist nämlich ein Satz von dir hängen geblieben, Rupert. Ich bin Sozialarbeiter, seitdem ich in die Bank eingetreten bin.
Ja. Man glaubt es gar nicht. Also die Menschen kommen speziell in diesem im klassischen Massengeschäft, in dieser, wo halt, wo also ich bin ein Verfechter des Retail-Geschäfts. Retail heißt viele, viele, viele kleine Einzelteile. Ja? Also ich halte nichts davon, auf diesen Big Bang zu warten, weder im Leben noch im täglichen Sein, weil dieser Big Bang kommt ganz selten, statistisch, und ist mit ganz vielen Enttäuschungen verbunden, wenn er nicht kommt oder nie kommt. Bei den kleinteiligen Themen hast du viel, viel mehr Erfolgserlebnisse und bist auch im Risiko viel stabiler. Ja? Also das hat schon eine gewisse, das liegt mir viel mehr. Und auch in dieser Kleinteiligkeit bist du Sozialarbeiter, weil die Leute kommen, ich habe, mein Eisschrank ist kaputt, meine Spülmaschine. Du hörst so viele auch traurige Geschichten aus dem täglichen Leben dort und bist zwangsläufig nur dann erfolgreich, wenn du diese Balance findest zwischen dieser notwendigen Empathie, aber auch dem, was für den Kunden noch verträglich ist. Und man muss ja auch sagen, viele Kunden haben Visionen, wo du siehst, wenn er diese Vision umsetzt, stürzt er sich ins Unglück. Also das sind so, wie soll ich sagen, sind Lernprozesse, wo du irgendwann aus diesem Erfahrungsschatz dann ja, ein bisschen besser wirst in deinen Entscheidungen. Aber es dauert. Das heißt, du musst, und mit der Nachhaltigkeit, es fällt nicht vom Himmel.
Und du brauchst die Offenheit, dass du auch anerkennst, dass das ein Lernweg ist, ein stetiger, ein Tag-für-Tag-Lernweg. Ja? Ja, spannend, danke.
Und wirklich, ich kann nur immer empfehlen, aus einer gewissen, also wenn du irgendwo dann relativ gut bist, dann kannst du dich mehr trauen. Das heißt, wenn du diese Basis nicht hast, ich habe sehr, 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 sehr viele Sternschnuppen gesehen, die von einer, aus irgendeiner Situation in eine Rolle gekommen, der sie nicht gewachsen waren. Persönlich oft nicht, oft fachlich nicht. Das ist nicht gut gegangen. Das ist gut gegangen 2 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre Und dann sind entweder gesundheitliche Themen gekommen oder Erfolgsthemen. Besser ist es aus meiner Sicht, aus einer soliden Basis den nächsten Schritt zu setzen. Und nicht gierig oder eitel sein, sondern auch ein bisschen mal Geduld haben, auch ein bisschen zu warten und sagen, okay, der nächste Schritt wird kommen, wenn ich meine Vorarbeit und meine Hausaufgaben mache.
Wenn ich es jetzt auch nochmal für unsere HörerInnen runterbreche, die zweite Sparkasse, obwohl wir hatten ja schon mit deiner Kollegin, mit Carmen Sitanada, sehr geschätzt tolle, auch von uns, ja. Den Podcast, aber es ist die Bank, wie du schon gesagt hast, für HoffnungsträgerInnen, für Menschen in schwierigen finanziellen Notlagen, sage ich jetzt mal, begleitet ihr sehr engmaschig mit einem Konto, sage ich jetzt mal, aber auch die Finanzbildung oder diese Begleitung, diese engmaschige, ist da ein Schlüsselthema jetzt bei euch auch, um die Menschen dann auch nachhaltig zu begleiten. Ja. Und die Carmen Sitter hat das auch so schön dargestellt, dass ja auch das Ziel ist, diese Kundinnen dann auch wieder zu verlieren, sagen wir jetzt einmal.
Ja, so also, Fakt ist, du kannst in die zweite Sparkasse als Kunde nicht kommen, einfach so und sagst, ich will jetzt Kunde werden, sondern das sind dann mehrere Kriterien notwendig. Wir begleiten ausschließlich armuts- und ausgrenzungsgefährdete Persönlichkeiten. Wir selbst sind nicht berufen zu qualifizieren, ob du in diese Zielgruppe fällst. Das heißt, wir nehmen nur Kunden, die uns von Partnern, NGOs, wie zum Beispiel ihr ein Partner seid, empfohlen werden. Wenn diese Empfehlung da ist, kannst du bei uns dieses Servicepaket, das wir anbieten, verwenden, aber nur für eine begrenzte Zeit. Das heißt, wir sind da, dich zu begleiten für 3, 4 Jahre, 5 Jahre, Hilfestellung, dich wieder fit machen für ein normales Bankleben, aber dann bist du wieder sozusagen bereit für eine klassische Kreditinstitut. Und wir wollen festhalten, es muss nicht eine Sparkasse sein, es kann jede andere Bank auch sein. Also wir sind wirklich hier unabhängig und sagen nicht, du musst dort oder dorthin. Wenn du die Sparkassenwelt kennst, wirst du dir vermutlich schwer tun, in eine andere Welt hinzugleiten, aber es steht jedem frei und wir sind da sehr, sehr offen.
Wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit sprechen und soziale Nachhaltigkeit, da kommt man auch, glaube ich, nicht drum herum, über die SDGs zu sprechen oder die zu erwähnen, die 17 Nachhaltigkeitsziele von der UNO verabschiedet im Jahr 2015. Und es befinden sich darin, also ich werde es auch nochmal in die Shownotes geben, wo auch alle 17 Ziele man genau nachlesen kann und auch wie sich das gerade alles entwickelt, auch im österreichischen Kontext. Aber was mich jetzt hier in dem Gespräch interessiert, also ich denke mir, es gibt ja mehrere SDGs, die jetzt auch hier für unser Gespräch relevant oder ich als relevant identifiziert hätte, wie gleich das erste Ziel, keine Armut, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum oder Ziel Nummer 10, weniger Ungleichheiten. Monika, ich frage zuerst bei dir nach, sind diese SDGs, ist das auch eine Orientierung jetzt für deine Arbeit als Geschäftsführerin, für unsere Arbeit als NGOs und Entscheidungsprozesse?
Ich glaube, heutzutage noch zu wenig, wenn ich jetzt selbstkritisch im Sinne der ÖAB sein darf. Das Interessante ist, wie bei vielen Dingen, wenn du in einem werteorientierten Unternehmen arbeitest, dann passieren diese Dinge ohnehin. Ja. Ich stelle aber auch fest, dass wenn man sie sich bewusst vornimmt, dann passieren sie mehr oder intensiver. Das heißt, gerade die von dir angesprochenen SDGs 1, 8 und 10, sind natürlich vor allem 8 und 10 in dem Fall jetzt bei uns Themen, denen wir aktiv begegnen durch die Maßnahmen, die wir mit unseren Klientinnen oder Kursteilnehmerinnen oder auch Bewohnerinnen setzen. Und auch da sind auch Maßnahmen dabei oder Ziele dabei, die wir erreichen, indem wir unser Wertesystem so ausrichten, dass wir mit mitarbeitenden Menschen in einer Haltung, die Gleichbehandlung, die gleiche Chancen, oder gleiche Berechtigungen ermöglicht. Ja, wir stellen zum Beispiel Menschen mit Behinderungen ein. Ja. Wir kümmern uns auch um Menschen mit Behinderungen in unseren Einrichtungen. Wir kümmern uns auch um Menschen mit sozialen Benachteiligungen. Weil hier geht's, glaube ich, tatsächlich einen gleichberechtigten Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Das ist unser Ziel. Ja. Und dieser gleichberechtigte Zugang zum ersten Arbeitsmarkt ermöglicht dann eine ganz eine andere Teilhabe am Leben. Und damit sind wir natürlich auch bei den nicht nur bei den SDGs, sondern auch bei Menschenrechten, ja. Die auch unser Zusammenleben definieren sollten. Beim Einser, weil du alle drei abgefragt hast, also beim Sustainable Development Goal Nummer 1, wo es um Armutsbekämpfung geht, ist es so, dass wahrscheinlich gerade eine Initiative von der zweiten Sparkasse sehr viel mehr leisten kann als wir. Da glaube ich, kann auch die Politik leisten, indem gewisse finanzielle Absicherungen, sei das jetzt ein Definieren eines Mindestlohnes, sei das jetzt ein Definieren einer Mindestrente, sei das jetzt das Definieren eines sogenannten Mindestauskommens, ja, das man braucht, um tatsächlich nicht unter diese Armutsgrenze zu fallen, die ja, glaube ich, von der UN mit einem Dollar 25 ist, ist nicht wirklich viel, ja, ja, pro Tag definiert ist. Dann fallen sehr viele Länder, glaube ich, drunter. Da geht es uns in Österreich allalong gut, aber auch wir in Österreich dürfen schauen, dass die Zahl der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, und in Österreich wird die Armutsgrenze natürlich anders definiert, wenn wir hier eine andere Kaufkraft brauchen, um einfach ein gewisses Leben bestreiten zu können. Und auch in Österreich gibt es, glaube ich, um die 400.000 Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Ich hoffe, diese Zahl ist jetzt richtig.
Ich glaube, in dieser europäischen Diktion, unsere letzte Ausweitung waren ca. 18%. Ja. Da gibt es drei Stufen. Ja. Und wenn ich jetzt alle drei Stufen hernehme, sind es 18%, die irgendwie in diese Klassifizierung reinfallen.
Ja, ja. Na, dann sind es mehr. Ja. Und das ist gewaltig. Ich glaube, das ist eine Zahl, die in Österreich unterschätzt wird. Und da braucht es vor allem, glaube ich, Bankenpolitik, alle möglichen Initiativen, die das Sustainable Development Goal Nummer 1 in den Fokus stellen. Ich sehe unsere Aufgabe mehr bei 8 und 10 tatsächlich.
Was ich jetzt interessant fand, Monika, weil du auch gesagt hast, es gibt natürlich gewisse SDGs, wo wir mehr machen, in anderen weniger. Aber da finde ich auch gerade SDG 17 spannend auch, weil das ja auch für Kooperationen steht und für Partnerschaften, diese Ziele zu erreichen. Und da interessiert mich auch aus eurer beider Sicht, wir sind ja unsere Kooperation ÖIAB und zweite Sparkasse kürzlich eingegangen, im Ende 2024. Was bedeutet diese Kooperation für euch? Warum sind wir diese Kooperation aus eurer Sicht eingegangen?
Perfect Match. Wir haben uns was ich erwähnen muss, ist, wir haben auch Ende des im Dezember den österreichischen Staatspreis für Inklusion bekommen, was uns wirklich extrem gefreut hat.
Sehr verdient.
Nämlich Sozialministerin und Bundeskanzleramt. Also unter dieser wirklich großartigen Schar der NGOs als sozusagen als Sparkasse auch diese Anerkennung zu finden, die ich glaube auch verdient ist, weil wir wirklich, manche sagen zu uns, ihr agiert ja wie ein NGO.
Und, Banklizenz.
Naja, aber das tun wir. Ja? Das heißt, wir haben weder eine Gewinnerwartung, wir haben ehrenamtliche Mitarbeiter, wir haben natürlich ein Ziel, dass wir eine Bilanz, die ist ordentlich, ja? Aber wir haben hier auch keine Zielsetzungen, außer sozialen Mehrwert zu schaffen. Genau das ist ja euch eure Aufgabe auch. Und von den Zielgruppen her haben wir uns spezialisiert eben auf junge Erwachsene, Frauen, alleinerziehend, um ihnen jetzt auch anderen auch, aber du musst einmal eine Fokus auch geben, eine finanzielle Bildung zu ermöglichen. Und jetzt bin ich wieder, weil ich halt in auch relativ stark digital bin, weil ich habe erkannt, es ist wichtig, analog zu tun, aber eine Breitenwirkung kannst du nur digital und skalierbar erzielen. Und da wir die Möglichkeit haben, das zu tun, ist unser neuer Weg eben genau in diese Schiene hineinzugehen, das aufzubauen und dann genauso wie ihr in diesen Zielgruppen, und jetzt sind wir bei den jungen Erwachsenen, wo es in eurem Namen auch noch vorhanden ist, Fakt ist, diese Zielgruppe sehr, sehr, sehr gut zu servicieren. Mhm. Und das, da habt ihr ganz viel Potenzial an theoretischen Kunden für uns, die wir genau mit dem servicieren, was sie für ihr Leben zum ihrem eigenen auch Schutz im Finanzleben, weil das Finanzleben ist gefährlich. Ja, man glaubt es gar nicht, wie gefährlich das für junge Menschen, die, also wir haben ja die Fokusgruppen und dann sagen, du kriegst eine Mahnung, was tust du? Einmal 15 junge Erwachsene sagen, nix, ja, wirklich nichts. Und dann nachher nachfragen und sagen, na, wie wär's mit Sozialarbeiter fragen, wie wär's mit Mail schreiben, anrufen? Ja, das wäre eine Idee. So, aber wenn du nichts von dem tust, bist du schon in diesem Strudel und ob die Mahnung gerechtfertigt ist oder nicht, du bist in diesem Strudel Kosten und so weiter drinnen. So. Und in diesem Komplex wollen wir wirken, wollen wir aufklären und zwar in einer Sprache, die für diese Zielgruppe auch verständlich ist. Weil wenn ich sage, ganz simpel, wie schaut der Haushaltsrechnung aus, dann ist das nicht jedem sofort klar, was wir damit meinen. Und in dieser Basisarbeit werden wir jetzt tätig, haben wir spezielle Module erarbeitet, haben ein wirklich mit dem Financial Life Park, wo ihr wirklich auch zu Besuch seid, ein wirklich großartiges App umgebaut, das gibt schon, aber wir brauchen hier für diese Zielgruppe spezielle Inhalte und da haben wir jetzt auch die Tests und schaut sehr, sehr gut aus.
Ich finde das eine großartige Arbeit, die ihr hier leistet. Wir haben uns nämlich, liebe Dani, um die Frage jetzt von der Webseite zu beantworten, wir haben uns immer wieder Gedanken gemacht, wie können wir Finanzbildung, Finanzinformation und Finanzbewusstsein an diese Zielgruppe, die wir betreuen, und die eine potenzielle auch Kundengruppe oder Klientengruppe für euch ist, Klientinnengruppe. Und da haben wir uns getroffen in einem Gespräch, das war sehr spannend, eben mit der Carmen Sitter, wo sie erzählt hat, was die zweite Sparkasse macht und wo wir dann gesagt haben, aber hallo, ja, das ist tatsächlich jetzt das Prinzip Topfdeckel, weil unsere Jugendlichen genau dieses Bewusstsein, genau diese Bildung brauchen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt oder die zweite Säule der Zusammenarbeit ist, nachdem wir unsere Betätigungsfelder jetzt am Lebenscampus Wolfganggasse zusammenziehen, und das haben wir damals auch in diesem Podcast erzählt, ist das auch ein potenzielles Reservoir oder ein Fischteich für euch, wo Menschen schwimmen oder Menschen wohnen in dem Fall, die genau diese Defizite haben, weil das Thema des Lebenscampus Wolfganggasse ist Alleinerziehende und Alleinerzieherinnen mit Kindern und dort wurden über 800 Wohnungen gebaut und diese Menschen haben diese Themen auch. Ja, und diese Menschen brauchen auch Finanzbildung. Und das sind erwachsene Alleinerziehende. Die haben vielleicht ein Konto. Ja, also da geht es vielleicht nicht um das Thema, ich bin kontolos, ja, sondern da geht es um das Thema, ich komme mit meiner privaten Situation nicht zurecht. Und da, glaube ich, haben wir ein gemeinsames, durchaus noch großes To-Do, wo ich die ÖRBZ eher in der Mittlerrolle sehe oder in der Rolle des Ideengebers, die haben wir gern. Und hier, glaube ich, gibt es noch einmal einen zweiten Perfect Match.
Da gibt es noch ein paar spannende Aufgaben. Und am Ende, so wie ich die Monika erlebe, das hat schon was mit, und sonst könntest du es nicht machen, es hat auch was mit Berufung, Hobby zu tun. Ja. Also ganz ehrlich, ich mache das. Warum habe ich Jahrzehnte in einer Vertriebsorganisation. Warum überlebst? Weil es mir so Spaß macht. Warum? Es fragen mich Menschen, hey, du warum bist du nicht, ich muss mich rechtfertigen, warum ich nicht in Pension bin. Ja, und genau. Ich sage, das macht mir doch so viel Spaß.
Ja, genau, also, ich bin so erfahren.
Es ist das zu tun, was ich jetzt tue, ja. Das ist ja, eigentlich müsste die dafür zahlen, dass ich das tue, ja? Ich mache es eh ehrenamtlich.
Ich wollte gerade sagen, Robert, ich bin 53, ich muss noch von dem Geld leben, was ich verdiene.
Ja, ich bin dankbar, ich darf auch, ich bin für meinen Brotberuf bin ich auch dankbar. Ich sage es ja, ich bin der Fall of Excel und so weiter. Ja. Und das ist schon auch wirklich Arbeit, ja. Aber, wenn dir Arbeit, if you find a job you love, you have never to work again.
Genau.
Und wenn du das Glück, und ich glaube, es ist nicht Glück, es ist eben auch diese Demut, das anzunehmen, was dir gegeben ist. Ja? Wenn du das schaffst, dann hast du Spaß am Tun. Und wenn du Spaß am Tun hast und noch halbwegs fit bist, diese Gnade habe ich auch, aber nicht geschenkt bekommen. Weil 12.000 Kilometer mit dem Rad im Jahr, da musst du auch die Lust und Leidenschaft dazu haben, sonst geht das nicht. Also es ist immer eine Kombination. Du kannst nicht sagen, das oder das oder das. Es ist eine Kombination, bin ich wieder beim Dreieck. Das muss passen. Und eine gewisse Realität. Sozusagen, ich werde Forscher in Physik. Wenn ich diesen Wunsch nachgegangen wäre, würde ich vermutlich jetzt nicht mehr gesund sein, weil das bin ich nicht. Und das ist halt die Zielsetzung. Du musst ein bisschen dich selbst erkennen und dir realistische Ziele setzen und nicht so große.
Und das heißt auch manchmal Nein sagen, oder?
Das heißt ganz oft, ja wirklich, ja. Respektvoll, ja. Aber Nein sagen.
Ja.
Und schau, du bist natürlich oft in der Rolle, dass du ausgenützt bist. Darf ich nicht sofort ausnutzen, nicht falsch zu verstehen, aber kannst das machen und das und das und dann denkst du, warum muss das jetzt gerade sein, weil sich irgendjemand was wünscht und du siehst, okay, könnte aber Priorität 4 sein, für mich ist es aber jetzt im Augenblick unfassbar schwer, diesen Wunsch zu erfüllen, dann musst du sagen, liebevoll, sagen, pff, gerne mache ich alles.
Jetzt aber nicht.
Jetzt bitte nicht.
Genau.
Und diese, dann bin ich wieder beim Egoismus. Dieses jetzt bitte nicht, das musst du auch sagen können und du musst auf dich schauen, weil der Mehrwert für den anderen ist vielleicht so viel, die Belastung für dich ist so viel.
Ja.
Sorry. Ja, dann darf ich einmal festhalten, dafür habe ich dann Kraft, wenn für mich der Aufwand vernünftig ist, für den anderen so ein Mehrwert ist, kann ich sofort reinspringen. Und das ist halt auch wieder auszubalancieren.
Hast mir wieder die fast Abschlussfrage ein bisschen vorweggenommen, Robert. Und ich finde das schön, dass wir auch wieder zu diesem Dreieck zurückgekommen sind. Und auch wieder bei dem Punkt, wenn man auch selber sozial nachhaltig auch sein eigenes Berufsleben gestalten möchte, dass es auch immer bei einem selber oder einer selber beginnt. Aber ich stelle jetzt mal die letzten zwei Fragen. Ich hätte noch sehr viele Fragen gehabt, aber es gibt vielleicht noch ein Folgegespräch dazu. Es war sehr spannend, die Stunde mit euch. Danke auch für deine Offenheit, lieber Rupert. Aber ja, damit wir unseren Podcast auch schön abrunden für unsere HörerInnen, wir machen auch immer gerne einen Call to Action, jetzt auch im Sinne von gemeinsam Zukunft gestalten. Und was ich auch spannend fand, Rupert, weil du auch im Vorgespräch gesagt hast, du bist ein Mensch, der in der Zukunft lebt. Das fand ich auch interessant.
Ja. Dazu
werden wir uns vielleicht bei einem anderen Gespräch mal noch tiefer unterhalten. Aber ja, welche Botschaft möchtet ihr unseren HörerInnen da mitgeben? Was kann jeder Einzelne dazu beitragen, um das eigene Berufsleben nachhaltig zu gestalten? Und ihr als Führungskräfte, was für eine Botschaft habt ihr vielleicht auch an andere CEOs, um eine sozial nachhaltige Arbeitswelt, ja, vielleicht nicht immer komplett auszugestalten, aber Impulse zu setzen dafür?
Die Verantwortung für dein Leben hast du alleine. Wenn du von vornherein, und ganz egal wie traurig deine Situation ist, ich bin Opfer und ich kann nichts tun, ja, dann wird auch nichts passieren. Das Thema, nein, die Lebenssituation ist oft schwierig, aber zum Opfer mache ich mich eigentlich manchmal selber, weil ich sage, ich kann nicht. Und in Wirklichkeit kannst du Schritte, kleine Schritte setzen in eine richtige Richtung, indem du weglässt, indem du adaptierst, indem du sagst, okay, das und das wünsche ich mir und das will ich erreichen. Und solange du sowas noch in dir fühlst, glaub an dich, ja, ist jeder Weg eigentlich offen. In dem Augenblick, wo ich sagst, ich ich kann gar nichts mehr machen, dann wird's schwierig. Also bitte an dich glauben, ja. Bin ich wieder bei dem wunderbaren Spruch, und die Strohhalme, die da sind, auch einzeln aufsammeln. Am Ende hast du ein Mosaik und am Ende hast du eine solide Basis.
Ja, und ich würde, glaube ich, die Leute einladen, sich zu überlegen, und die Menschen, egal ob Führungskräfte, CEOs oder Teamleitungen, vielleicht auch Menschen ohne Führungsverantwortung, ich würde die Leute einladen oder die Menschen zu überlegen, was ihnen wichtig ist und warum. Und wenn man sich auf diese Reflexion wirklich tiefgehend einlässt, dann landen alle Menschen, die das ehrlich tun, und zwar nahezu ausnahmslos alle, landen bei der Einsicht oder bei der Frage, warum sind wir hier? Und dann kann man sagen, okay, die eine Seite ist, wir sind hier, weil wir reich werden wollen, den Ferrari haben wollen, raffen wollen, mächtig werden wollen. Dafür gibt es aktuell jetzt, glaube ich, in der Geopolitik ganz klingende große Namen von großen Autoherstellern oder Raketenherstellern, die vielleicht tatsächlich irgendwo in einer Größensphäre angelangt sind, die ihnen nicht mehr obliegt. Man kann in diese Richtung gehen und man kann auch in die Richtung gehen mit der Beantwortung dieser Frage, wo man sagt, sind wir nicht da, um füreinander da zu sein und einander zu helfen und einander das Leben auf diesem Planeten, solange wir es leben dürfen, ein Stückchen schöner zu gestalten und ein Stückchen nachhaltiger zu gestalten. Und wenn Menschen tatsächlich ehrlich über dieses Thema nachdenken, dann landen alle beim Nein zum raffgierig sein und beim Ja für den anderen. Und wenn man sich selber nicht so wichtig nimmt und dafür auf alle möglichen, ich komme jetzt noch einmal zurück, SDGs hinschaut, dann kommt man drauf, man steht nicht selber im Mittelpunkt, sondern es sind die anderen, es ist unsere Natur, es ist unser Planet, es ist vielleicht der Fortbestand unserer Spezies.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
In diesem Sinne sage ich danke, lieber Rupert, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und ja, danke auch an dich, Monika.
Danke.
Und bis zum nächsten Mal.
Danke.